Radio zum Nachhören. Die Podcasts von HR4.
HR4.
Tja, mein Sonntagsgast heute, das ist die Schauspielerin Rebecca Emanuel. Ab nächster Woche, da gibt es neue Folgen der Serie Die Eifelpraxis im Ersten mit ihr in der Hauptrolle, Rebecca Emanuel. Sie spielen da die Krankenschwester Vera Mund. Eine Frage des Muts heißt die vierte Folge. Sind Sie eine mutige Frau?
Ja, das denke ich tatsächlich auf jeden Fall. Ich hatte da auch ein einschneidendes Erlebnis in der Schauspielschule. Wir hatten da Akrobatik bei unserem hochgeliebten Herrn Beek. Herr Beek war 60, war eine einzige durchtrainierte Persönlichkeit. Und wir mussten ja für die Theaterbühne zum Beispiel auch lernen, aus großer Höhe runterzuspringen, runterzufallen, Purzelbäume zu schlagen. Also man stand dann da oben in 3 Meter Höhe und sollte eben sich fallen lassen in die Arme seiner Kommilitonen. Und er hat gesagt, je länger ihr darüber nachdenkt, es zu tun, desto schwieriger wird es. Also einfach Augen zu und durch. Das ist etwas, also egal was für eine Hürde vor mir steht, je schneller man reingeht, desto schneller ist man wieder draußen. Und zu 98% hat man unglaublich viel gelernt und ist ein reicherer, friedvollerer Mensch.
Also sie ist eine mutige Frau, Rebecca Emanuel, und in dieser Stunde unser Gast hier in HR4. Und mein Name ist Diane Steffens, herzlich willkommen.
Einfach gut drauf.
HR4 am 1. Advent, 11:11 ist es, und die Schauspielerin Rebecca Emanuel ist heute unser Gast hier in HR4. Herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ihre nächste Folge in der Eifelpraxis, das ist die Folge Eine Frage des Muts, läuft nächsten Freitag im 1. Krankenschwester Vera Mund, die Sie dort spielen, die ändert die Reihenfolge ihrer Hausbesuche, und das tut sie ganz eigenmächtig, weil sie einer jungen Frau helfen möchte. Das Ganze hat dann ziemlich dramatische Folgen. Wie ist das bei Ihnen? Hätten Sie auch so gehandelt oder sind Sie jemand, der sich eher an Regeln hält?
Also prinzipiell folge ich Regeln, weil ich finde, dass sie das gesellschaftliche Zusammenleben sehr viel einfacher und strukturierter machen. Aber ich bin auch ein Mensch, der sehr offen für neue Wege ist. Und da ich beim Film arbeite und wir mit Wetterwidrigkeiten, Motivausfällen, also das sind die Drehorte, die ich damit meine, zu kämpfen haben, müssen wir tatsächlich uns angewöhnen, sehr flexibel zu sein. Das heißt, geht nicht, gibt's nicht. Wir finden immer einen Weg und wir finden immer irgendeine Lösung. Das hat sich natürlich auch im Privatleben bewährt.
Wie viel Vera Mund steckt überhaupt in Ihnen?
Also die Vera Mund wurde ja entwickelt, weil man ein Format finden wollte, das ich bekleide. Sicherlich ist diese Lebendigkeit, die sie hat, oder auch vielleicht eine bestimmte Form von Mut und Integrität etwas, was mir liegt oder was man mit mir assoziiert, wenn man mich so im täglichen Gespräch wahrnimmt. Aber es gibt durchaus auch Unterschiede. Also ich schätze zum Beispiel Veras Besonnenheit und ihren fast detektivischen Spürsinn, wenn es darum geht, Konflikte souverän und nüchtern, aber dabei trotzdem warmherzig zu meistern und zu lösen. Das finde ich eine Qualität. Also davon gerne mehr, auch gerade beim Autofahren bei mir.
Sie ist Krankenschwester oder näher, noch genauer gesagt Versorgungsschwester. Wussten Sie vorher schon, was das für ein Job ist?
Nee, also ich wusste, also eine Versorgungsassistentin, um das mal
ganz
dem
richtig
Publikum oder den Hörern nahezubringen, ist eine Krankenschwester, die über eine Zusatzausbildung verfügt und die dann für den Arzt wegen der Ärzteflucht auf dem Land für die Patienten nochmal anders da sein kann. Also die hat Kompetenzen, die eine normale Krankenschwester so nicht hat, und die darf auch Dinge entscheiden für den Patienten, zum Wohle des Patienten, was sonst nicht möglich wäre.
Und Sie wussten das vorher schon? Also Sie hatten da gesagt, oh, das ist den Job kenne ich, das mache ich gerne, da kann ich drin aufblühen.
Nee, es ist die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde, was mich gereizt hat. Und natürlich, ich sag mal, der Klassiker im deutschen Seriengewerbe ist einfach, entweder du erzählst was mit der Polizei zu tun hat und kannst da verschiedene Fälle einbinden, kannst durch alle Gesellschaftsschichten gehen, durch alle Altersgruppen, und das Ähnliche hast du eben auch im Ärztegenre. Manchmal funktioniert es auch bei Anwälten, sie Edel und Stark oder jetzt die Kanzlei, die ja auch sehr erfolgreich im Ersten läuft. Man braucht ein Setting, um dauerhaft spannende Geschichten zu erzählen. Und das ist eben meistens in einem der 3 Fälle möglich.
Sie haben ja jetzt in Monschau gedreht. Das ist ein wunderschöner Ort in der Eifel. Haben Sie da eigentlich Zeit, den Ort und auch die Menschen kennenzulernen?
Es ist so, dass wir die Eifelpraxis drehen, aber da das keine Reiseproduktion ist, können wir das meist in Berlin drehen und die Außenaufnahmen werden in der Eifel gedreht. Das ist der Grund, warum wir nicht permanent vor Ort sind. Und deswegen ist das eher so eine Stippvisite. Das heißt, wir fliegen da alle rein, machen unsere Arbeit und kommen dann wieder nach Hause. Da hat man nicht so wirklich viel Zeit, den einzelnen Mitbürger kennenzulernen. Aber natürlich, weil wir jetzt schon 6 Folgen dort drehen durften, haben wir immer wieder Menschen, denen wir wieder begegnen. Und das ist eine Freude, das ist dann wie nach Hause kommen. Aber richtig in die Tiefe kann das natürlich aufgrund der wenigen Tage, die wir dort verbringen, nicht gehen.
Wie lange waren Sie ungefähr schon in der Eifel zum Drehen? Da kommt dann wahrscheinlich gar nicht so viel zusammen, ne?
Nee, also ich war zum Beispiel jetzt für den letzten Film, den wir im Oktober, November gedreht haben, 6 Tage da.
Mhm. Sie leben in der Stadt. Viele zieht's ja, Sie sind auch Mutter, als Kind, mit Kind aufs Land, in die Eifel zum Beispiel. Sie nicht? Sie sind ein Stadtmensch? Oder denken Sie manchmal, wenn Sie da vor Ort sind, oh, ist aber auch schön ruhig hier?
Ja, also ich liebe das Landleben und tatsächlich am Wochenende, fups, sind wir auch nicht in der Stadt, sondern eher auf Wanderungen im Umland anzutreffen. Es ist nur so, dass ich eben auch ein echtes Familientier bin. Ist einfach so. Kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr raus in diesem Leben. Und wo kann ich am besten arbeiten? Das ist natürlich in einer Großstadt. So muss ich dann nicht meine Familie verlassen, wenn ich meinen Lebensunterhalt sichere. Und deswegen muss ich diesen Wunsch, auf dem Land zu leben, irgendwann aufs hohe Alter wahrscheinlich verschieben.
In der Serie haben Sie auch Kinder, Tom Böttcher und Mascha Schrader. Kommen Sie mit denen gut klar?
Ah, ja, super. Also wunderbar, super, super. Ich finde die sehr inspirierend. Auch Tom, der hat ja jetzt seine Ausbildung, sein Schauspielstudium beendet. Der ist ein Geschenk, mit ihm zu drehen. Ich prophezei ihm immer eine große, große Karriere. Ich wünsche ihm wirklich die größten Leinwände, die wir hier finden können, weil er einfach ein Riesentalent ist und ein ganz toller, humorvoller Kollege.
Sie haben ja auch einen Sohn, der ist aber noch ein bisschen jünger, ne? Mhm. Gefällt Ihnen die Mutterrolle? Oder drehen wir es mal andersrum. Wenn Sie so Tom Böttcher sehen, denken Sie, ach, meiner wird irgendwann auch mal so ein großer sein?
Also ich liebe Mutterschaft und Familie sehr und pflege das auch sehr und bin schon ein bisschen, also ich kann mir das, der ist jetzt gerade 7, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das mal so ein richtig kerniger Mann sein wird, was er natürlich sein wird. Ja, die wachsen ja, ich sag mal, da kann man ja zugucken.
Ja. Aber ist das was, worauf Sie sich dann freuen oder denken Sie sich, oh Mensch, bleibt er erstmal noch so klein wie möglich?
Wissen Sie, man weiß nie, was kommt und ich bemühe mich immer sehr, im Moment zu sein und das, was ist, wirklich zu schätzen und in seiner Fülle wahrzunehmen. Also der ist ja wie gesagt 7 und hat neulich auch einen Zahn verloren und ich war direkt dabei, als er diesen Wackelzahn ganz unprätentiös verloren hat und das bewegt mich und ich durfte dabei sein, als er das erste Mal gelesen hat. Das finde ich einfach, also mich überwältigt das. Ich finde das unglaublich bereichernd und schön, einem jungen Menschen zuzusehen, wie der die Welt entdeckt und für sich erobert.
Ja, die Serie Edel und Stark, die hat sich ja so richtig bekannt gemacht. Eine Serie mit sehr, sehr vielen Fans. Werden Sie auf diese Rolle eigentlich noch oft angesprochen?
Aber sicher das. Ich sag mal, das liegt bestimmt auch an dem Umstand, dass es wunderschön, bezaubernd, charmant und beglückend war, wenn man es gesehen hat. Ich finde, es war so ein gute Laune-Ding. Und zum anderen wird es ja permanent wiederholt, sodass auch der neu heranwachsende oder der nachwachsende Zuschauer sich gar nicht erwehren kann, mal eine Folge Edel und Stark zu sehen.
War der Abschied von der Rolle der Sandra Stark schwer?
Ja, also was sicherlich schwer war, war diese tolle Zusammenarbeit mit Christoph M. Orth, die wir hatten. Diese wirklich, also auch mit Abstand kann ich das nochmal unterstreichen. Diese herausragenden Drehbücher von Marc Terjung. Jetzt muss man sagen, ein guter Film braucht ein gutes Buch, ein gutes Buch, ein gutes Buch. Ich glaube, das hat Hitchcock mal gesagt. Und dem ist auch so. Also ein guter Film braucht einfach eine grundlegend gute Geschichte, die man erzählt. Und das ist wirklich sehr besonders gewesen in diesen 4 Jahren, die wir da 52 Folgen erfolgreich produzieren durften. Tatsächlich ist sicherlich aber auch eine bestimmte Sehnsucht auch wach geworden, nochmal anders zu leben, weil jeder, der im normalen Berufsleben steht und vielleicht eine 40-Wochenstunde hat, bei Filmschaffenden ist das meistens eine 60, 70, 80-Wochenstunde, der weiß auch, dass man sich mal nach einer Auszeit sehnt im Sinne von Urlaub, von einem kleinen Break und tatsächlich habe ich diese Zeit, die danach kam, weil auch kein Folgeprojekt anstand, in dem ich gleich eingebunden war, für mich so wunderbar nutzen dürfen, dass ich eigentlich abgelenkt war. Also ich bin jetzt nicht in ein Loch gefallen oder so, sondern ich war wirklich sehr erfüllt, habe unglaublich viel gelernt und das Leben nochmal anders beleuchten können.
Ja, Sie haben zum Beispiel in Italien Italienisch gelernt. Sie haben mal als Tierpflegerin gearbeitet.
Also ich habe zum Beispiel in Skandinavien habe ich Kunsthandwerk studiert und konnte da meiner Leidenschaft frönen. Ich habe in einer Kunstglaserei ein Praktikum gemacht. Also das sind wirklich Sachen so, ich habe wirklich alles, oder ich bin nach Island gereist und habe mir die Geysire angeguckt, bin da über die bunten Berge gewandert. Weil entweder hat man ja im Leben den Konflikt, ich habe kein Geld, um das zu machen, meine Träume zu leben, oder ich habe keine Zeit. Und in dem Moment natürlich, wenn man 4 Jahre lang fleißig durchackert, dann kann man gar nicht so viel Geld ausgeben und dann kann man das Geld, was man dann eben erwirtschaftet hat, dafür benutzen, eben diese Dinge zu tun, die ich da getan habe und muss eben nicht warten, wie leider die meisten von uns, bis sie halt irgendwann in Rente sind. Und das ist, muss ich sagen, ein Umstand, also egal, was mir nochmal in meinem Leben passiert, aber dafür werde ich wirklich, also dafür bin ich jeden Tag wirklich von morgens bis abends dankbar, dass das so möglich war. Und das ist für mich auch tatsächlich Gnade und ein Umstand, also den habe ich ja nicht beeinflusst. Also ne, da habe ich auch Glück gehabt, muss man einfach auch mal sagen. Und dieses Glück, glaube ich, versuche ich eben auch jetzt der Welt wieder zurückzugeben in der Auswahl der Filmprojekte, an denen ich teilhabe, in den Gesprächen, die ich mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern führe, in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, in der Art, wie sorgfältig ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen umgehe. Also I try to give back. Ich versuche es einfach den anderen auch zu schenken.
Rebecca Emanuel ist heute unser Gast hier in HR4. Das ist ja ein Künstlername. Wie haben Sie sich ihn ausgesucht? Warum Rebecca Emanuel?
Tja, wissen Sie, diese Frage ich habe den Namen nun, das ist mein Name, ja, das ist mein Name. Den trage ich seit 2 Jahrzehnten und meine Gegenfrage würde lauten, was daran ist so spannend für Menschen, andere Menschen zu fragen, warum die sich umbenennen?
Nee, umbenennen ist gar nicht das Thema. Ich finde den Namen Rebecca Emanuel, das klingt so künstlerisch, würde ich sagen.
Das ist, ist einfach, es fühlt sich einfach gut an und macht mir einfach viel Freude. Also ich fühle mich auch viel mehr wie eine Rebecca, als wie der Name, mit dem ich geboren wurde, mit dem ich also so mich sowieso nie so zu Hause gefühlt habe.
Rebecca passt zu Ihnen.
Ja, das passt wirklich.
Sie waren in jungen Jahren in den USA als Austauschschülerin. Wie alt waren Sie da?
Wie alt war ich denn da? Ich glaube 16. Ich glaube, ich bin da 17 geworden.
Hm? Das ist man ja noch ganz schön jung. Fiel Ihnen das leicht, so weit weg zu sein von zu Hause?
Ja, also ich hatte Träume. Ich habe die USA damals ja in den 80ern aus den ganzen Broadway-Musical-Filmen kennengelernt und so weiter und so fort. Und das hat mich immer gereizt, dieses Land vom Tellerwäscher zum Millionär mal kennenzulernen. Ich habe da wirklich auch etwas fürs Leben gelernt. Es gehörte auch, muss ich sagen, ich bin ja auf einer 2-sprachigen Schule gewesen, es gehörte auch zum guten Ton, ins Ausland zu gehen, mindestens ein halbes, aber meistens ein ganzes Jahr. Und das ist also für uns alle eine tolle Zeit gewesen. Also wir haben uns auch, glaube ich, dann abgenabelt vom Elternhaus, aber auf so eine gesunde Art und Weise. Und es gab ganz viele Dinge, die ich tatsächlich natürlich, nachdem ich zurückgekommen bin, in unserem Land, in unserer Kultur, nochmal ganz anders wertschätzen konnte.
Aber ich merke irgendwie, Sie probieren auch gerne nochmal was anderes aus. Also da sind doch ein paar Leidenschaften mehr in Ihnen, oder nicht?
Ja, ich bin einfach ich lebe total gerne und ich lerne gerne die Dinge einfach ganz gründlich kennen. Ich finde das toll.
Und sonst, was machen Sie an einem ganz normalen Tag zu Hause? Wahrscheinlich Ihren Sohn in die Schule bringen, frühstücken und dann?
Ich bemühe mich, die Dinge immer dann in der Zeit, wo mein Kind in der Schule ist, abzuarbeiten. Und damit ich dann, wenn ich ihn abhole, damit ich dann wirklich Mama sein kann und eben das mache, was alle Mamas machen, nämlich auch mal lecker kochen oder mit dem Kind spielen oder jetzt in der Adventszeit was basteln, Kekse backen.
Heute ist ja der erste Advent, ne?
Ja, aber heute am ersten Advent, da ist ja schon ganz viel Vorbereitung gelaufen. Da sind ja schon die Keksdosen gefüllt und die Fenster beklebt und sowas. Heute wurde die erste Kerze angezündet.
Genau, die brennt jetzt heute.
Ja, ganz genau.
Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was soll unbedingt noch in Erfüllung gehen?
Ach, das ist wahrscheinlich ein Weihnachtswunsch, aber ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir Menschen, gerade auch in unserem Land, dass wir uns kennenlernen, dass wir auf uns Acht geben und dass wir auf unseren Nebenmann und auf unseren Nachbarn mehr Acht geben. Und dass wir einander mit Wertschätzung und mit Respekt begegnen.
Rebecca Emanuel, unser Gast heute in dieser Stunde hier in HR4. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren.
Ja, danke, dass ich da sein durfte und eine ganz schöne Weihnachtszeit noch.